Heute Nachmittag haben wir das Thema der Messias in den Opfern vor uns. Und zwar beschäftigen wir uns mit 3. Mose 1 bis 7. Zu Beginn möchte ich ein paar Verse lesen. 3. Mose 1 ab Vers 1. Die Beschreibung des Brandopfers. Und der Herr rief Mose und er redete zu ihm aus dem Zelt der Zusammenkunft und sprach: Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen: Wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, so sollt ihr vom Vieh, vom Rind und Kleinvieh eure Opfergabe darbringen. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer vom Rindvieh ist, so soll er sie darbringen, ein männliches, ohne Fehl. Am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft soll er sie darbringen, zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen, und es wird wohlgefällig für ihn sein, um Sühnung für ihn zu tun. Und er soll das junge Rind schlachten vor dem Herrn. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut herzubringen und das Blut ringsum an den Altar sprengen, der am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft ist. Und er soll dem Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Und die Söhne Aarons, des Priesters, sollen Feuer auf den Altar legen und Holz auf dem Feuer zurichten. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen die Stücke, den Kopf und das Fett auf dem Holz zurichten, über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und sein Eingeweide und seine Beine soll er mit Wasser waschen. Und der Priester soll das Ganze auf dem Altar räuchern. Es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. Zunächst mal bis Vers 9. Bevor wir uns mit diesen Kapiteln des 3. Buches Mose beschäftigen, möchte ich eine Übersicht geben über die 5 Bücher Mose, über die Tora. Und zwar werden wir dann gleich sehen, das 3. Buch Mose ist effektiv das Herzstück des Gesetzes. Das 3. Buch Mose ist in der Mitte der 5 Bücher Mose. Aber schauen wir uns die Ordnung, das göttliche Planen im Aufbau der 5 Bücher der Tora. Das 1. Buch Mose heißt im Hebräischen einfach Bereshit. Und zwar nimmt man das erste Wort aus dem 1. Vers als Titel. Wenn man in Israel predigt und sagt, schlagen wir auf, 1. Mose 1, wir lesen von Vers 1, dann sagt man, Nikra be-Sefer Bereshit. Wir lesen im Buch Bereshit. Perek Echad oder Perek Alef, Pasuk Echad. Kapitel Alef, das ist der erste Buchstabe, und dann Vers 1. Ja, und alle wissen sofort, Bereshit, das ist das erste Buch Mose. Im Deutschen ist es ja nicht unbedingt sehr intelligent, einfach durchzunummerieren. Erstes, zweite, dritte, vierte, fünfte Mose. Das ist also nicht im Grundtext so, das ist einfach im Deutschen so üblich. Aber in der hebräischen Bibel nennt man die Bücher mit diesen Wörtern. Wir werden sehen, auch beim 2. Buch Mose, ein Wort aus dem 1. Satz, dann 3., 4., 5., alles so. Und diese Titel sind so treffend. Bereshit heißt im Anfang, und tatsächlich, das 1. Buch Mose ist das Buch der Anfänge und Ursprünge. Hier wird erklärt, woher das Universum kommt, Himmel und Erde. Denn auch der Ursprung der Pflanzen, der Tiere, des Menschen, alles wird hier beschrieben. Auch woher die Ehe kommt, keine menschliche Erfindung. Gottes Schöpfungswerk von Anfang an. Und dann auch die Familie. Aber das 1. Buch Mose zeigt uns auch den Ursprung der Sünde in der Welt. Verbunden mit den Folgen Tod, und Leiden. Das wird uns alles hier erklärt. Wir erfahren auch, woher kommt es, dass es so verschiedene Völker gibt. Der Ursprung der Völker wird erläutert. Sogar der Ursprung der Sprachen und auch der Ursprung des auserwählten Volkes Israel. Das wird uns alles hier erklärt und erläutert. Das erste Buch Mose beginnt mit dieser wunderbaren Schöpfung der Welt und beginnt mit einem herrlichen Paradies. Und da wird der erste Mensch hineingestellt als eine lebendige Seele. 1. Mose 2, Vers 7. In der Weite des Gartens Edens, in der Heimat, in Gemeinschaft mit Gott. Aber umso schockierender, wie endet das Buch? Der letzte Vers endet mit einer Leiche. In der Enge eines Sarges, in der Fremde in Ägypten, im Land der Götzendiener. Schrecklich, welch ein Kontrast! Am Anfang Leben, am Ende Tod. Am Anfang die Weite, die Gemeinschaft mit Gott und am Schluss der Tod und die Entfremdung. Der Wendepunkt im ersten Buch Mose ist Kapitel 3, der Sündenfall des Menschen. Die Rebellion des Menschen gegen Gott und sein Wort ist der Ursprung von all diesem Übel und all diesem Leiden. Aber gehen wir von dem Buch Bereschit zum Buch Schemot. 2. Mose beginnt nämlich Ve'ele Schemot. Und dies sind die Namen. Also man kann sagen Ve'ele Schemot oder einfach Schemot, Namen. Aber wenn man in Israel in den Gemeinden, dort in den messianischen Gemeinden predigt, kann man einfach sagen Sefer Schemot. Und die wissen alle, jetzt müssen wir 2. Mose aufschlagen. Ich habe nur gesagt, das Buch Namen. Dieses Buch beginnt genau dort, wo das erste aufgehört hat. Es beginnt mit der Enge. Und zwar hier der Sklaverei in der Fremde in Ägypten, dem Land der Götzendiener und die unter dem Urteil des Todes stehen. Alle Jungs sollen in den Nil geworfen werden. Aber das Ende des Buches völlig anders. Das zweite Buch Mose zeigt, wie Israel aus der Sklaverei herausgeführt wird, zum Sinai, zum Horeb gebracht wird, dort die Stiftshütte bauen muss und Gott kommt und wohnt inmitten seines Volkes. Also das Ende ist, dieses einst entfremdete Volk kommt wörtlich nach Hause, zum Haus Gottes. Im letzten Kapitel sehen wir, wie die Schechina, die Wolke der Herrlichkeit Gottes kommt und die Stiftshütte erfüllt. Also das Ende. Das Volk kehrt nach Hause in die Gemeinschaft mit Gott und alles ist geprägt von Gottes Herrlichkeit. Sehen wir, jetzt ist alles quasi wieder zurückgebracht. Und schon 1. Mose 1 hatte begonnen mit der Herrlichkeit Gottes. Es wird zwar nicht so genannt, aber wenn wir am Psalm 19, Vers 1 denken, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Ja, die Schöpfung spricht von der Herrlichkeit Gottes und so endet das zweite Buch Mose. Aber dazwischen ist einiges geschehen. Und der große Wendepunkt im zweiten Buch Mose, das ist 2. Mose 12, das Passa. Das Blut des Lammes wendet alles und bringt die Entfremdeten, die vom Tode bedrohten, nach Hause in die Gemeinschaft mit Gott. Jetzt haben wir hier am Ende von 2. Mose ein erlöstes Volk. Und jetzt kommt 3. Mose. Das nennt man auf Hebräisch einfach Vayikra. Sefer Vayikra, das ist das Buch, und er rief. Und alle wissen, in Israel, das ist das dritte Buch Mose. Und zwar, weil das erste Wort heißt Vayikra, Adonai. Und der Herr rief, aber wörtlich, und er rief, der Herr, Mose, und redete zu ihm aus dem Zelt der Zusammenkunft. er rief. Und das ist schon speziell. Normalerweise lesen wir in der Tora, und der Herr redete zu Mose und zu Aaron, und der Herr redete und er sprach, ja? Aber hier heißt es, und er rief. Wenn Gott ruft, dann ist das etwas ganz Besonderes. Eine kleine Hausaufgabe. So am Studientag muss man auch Hausaufgaben geben. Die Evangelien daraufhin studieren, wo der Herr Jesus ruft. Es ist ganz ungewöhnlich, dass er ruft. Normalerweise redet er. Aber es gibt eine ganze Serie in den Evangelien, wo der Herr ruft. Und dann kann man schon im Voraus wissen, das muss etwas ganz Besonderes bedeuten. Jawohl. Etwas ganz Besonderes. Und auch hier. Gott ruft ein erlöstes Volk zur Begegnung mit ihm. Und zwar im Anschauen der Herrlichkeit Gottes im stellvertretenden Opfer. Und darum werden in 3. Mose 1 bis 7 die Opfer erläutert, die alle hinweisen auf den kommenden Messias, der einmal das Problem der Sünde wirklich lösen wird. Nicht nur bildhaft wie das Passahlamm in Ägypten, sondern wirklich lösen wird. Und dieser Ruf Gottes ist ein Ruf an ein erlöstes Volk, um in Absonderung von aller Art des Bösen zu kommen. Die Ausdrücke heilig, heiligen, Heiligtum, Kadosh, Lekadesh, Mikdash und so weiter, die kommen insgesamt etwa 150 Mal vor. In 3. Mose, in den 27 Kapiteln. Also es ist wirklich das Buch der Heiligkeit. Wobei man wissen muss, die Grundbedeutung von Kadash ist absondern. Absondern für. Das heißt, auf die Seite gestellt sein, für Gott reserviert sein, für ihn da sein. Nicht mehr unter der Knechtschaft des Pharaos, ein Bild von Satan in der Bibel, sondern jetzt ein befreites Volk, das nur für Gott da ist. Ich möchte dazu lesen aus Johannes 17, Vers 24. Der Herr Jesus sagt das im Blick auf die Ewigkeit, aber es ist schon anwendbar auf die jetzige Zeit, wenn der Herr sagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Der Wunsch des Herrn Jesus, dass die Erlösten seine Herrlichkeit schauen, das erfahren wir gerade hier in 3. Mose 1 bis 7. Und dann noch aus 1. Petrus 1, Vers 14. Das macht uns so richtig die Bedeutung des dritten Buches Mose klar. Da steht, als Kinder des Gehorsams bildet euch nicht nach den vorigen Begierden in eurer Unwissenheit, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und das ist jetzt ein Zitat aus 3. Mose, 11,45. Das wird auf die Gläubigen heute angewendet. Eben, sie sollen kommen in Absonderung von Bösen. Und dann heißt es Vers 17, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Jetzt gehen wir noch zum 4. Buch Mose. Auch da wird ein Wort aus dem ersten Satz genommen. Bemidbar heißt in der Wüste. Und wirklich, das 4. Buch Mose ist das Buch der Wüstenwanderung. Es zeigt uns den Weg vom Sinai über Kadesh Barnea und schließlich bis an die Grenze zum verheißenen Land. Da sehen wir ein erlöstes Volk, 2. Mose, das berufen ist, Gott zu dienen, ihn anzubeten, 3. Mose. Das muss sich jetzt in einer schwierigen Welt bewähren durch den Lebenswandel. Also das 4. Buch Mose ist das Buch des Wandels in einer Welt voll ungünstiger Bedingungen. Die Wüste, Sinai und Negev, das war der Weg Israels zwischen Ägypten und dem verheißenen Land, war eine sehr, sehr schwierige und gefährliche Wüste. Aber dieses Buch zeigt uns Gottes Treue und dann auch Israels Untreue. Aber Gott hat in den ersten 11 Kapiteln alle Hilfsmittel gegeben, die Israel brauchte, um eine erfolgreiche Reise zu erleben. Kapitel 1 bis 11 ist alles Vorbereitung. Und dann geht die Schechina voraus und das Volk hinten her. Aber dann kommen all die Probleme. Eben Kadesh Barnea habe ich schon erwähnt, was dazu geführt hat, dass 38 Jahre Verlängerung kam. Ja, also die Berufung Gottes, 3. Mose, ist eine Verpflichtung zum Wandel, zur Nachfolge. Und darum möchte ich lesen aus Epheser 4, Vers 1. Nachdem der Apostel Paulus in Epheser 1 bis 3 die Berufung Gottes, das ist das Wort rufen drin, ja, die Berufung Gottes erläutert hat, sagt er als Schlussfolgerung: Ich ermahne euch nun. Nun ist die Schlussfolgerung aus allen 3 Kapiteln des Epheserbriefes am Anfang. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Also würdig wandeln entsprechend der Berufung, das ist 4. Buch Mose, aufgebaut auf der Grundlage von 3. Mose. Jetzt bleibt noch das 5. Buch Mose, Ele Hadvarim. Dies sind die Worte. Oder einfach Hadvarim, die Worte. So treffend als Titel. Denn in diesem Buch haben wir 8 Abschiedsreden von Mose. In den Gefilden Moabs, der viel zeigt, über Jericho hinaus, über den Jordan, das Gebiet von Jordanien dort, wo Israel die letzte Lagerung hatte. Dort in den Gefilden Moabs hat Mose 8 Abschiedsreden gehalten. Die sind alle im 5. Buch Mose aufgeschrieben, die Worte. Es ist das Buch des Gehorsams. Mose zeigt, Gehorsam gegen Gottes Wort bringt Segen und Ungehorsam bringt Fluch. Das zeigt er in Kapitel 1 bis 4 durch einen Rückblick auf Israels Wüstenwanderung. Und er kann zeigen, seht ihr, da wo ihr gehorsam wart, da gab es Segen. Und da wo ihr rebelliert hattet und ungehorsam wart, da gab es Fluch. Danach gibt es eine Darlegung des Willens Gottes in den Kapiteln 5 bis 27. Mose wiederholt viele Gebote, um sie von der Situation der Wüste auf die neue Situation des verheißenen Landes zu übertragen. Und dann die Kapitel 28 bis 34 geben uns einen wunderbaren Vorausblick auf Israels Zukunft. Aber auch da wird gezeigt, wenn ihr gehorsam sein werdet, wird Segen über Israel kommen. Wenn ihr ungehorsam seid, wird Gott euch aus dem Land hinaustun, zerstreuen unter allen Völkern. Ihr werdet alles verlieren. Und wir wissen, wie tragisch das sich alles erfüllt hat in der Geschichte des jüdischen Volkes. Das ist hier alles vorausgesagt. Auch wieder, die Zukunft wird hier benutzt, um zu zeigen, Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam bringt Fluch. Und nun, ganz wichtig, das Wort Shama auf Hebräisch kommt etwa 50 Mal vor. Auf Deutsch kann man übersetzen, je nach Zusammenhang, hören oder gehorchen. Und auch das Wort Shamar ungefähr 50 Mal, je nach Zusammenhang übersetzt man auf Deutsch beobachten, also das Gesetz beobachten, die Gebote beobachten, oder bewahren, das heißt einhalten, daran denken, umsetzen. 50 Mal Shamar, 50 Mal Shamar, das ist das Buch des Gehorsams. Wo das Wort Gottes eben vorgestellt wird als das, was wir im Gehorsam umsetzen sollen. Jetzt nochmals in der Übersicht die Abfolge von 1., 2. bis 3. Mose. 1. Mose zeigt die Verdorbenheit des Menschen durch die Sünde. 2. Mose zeigt die Erlösung durch das Blut des Lammes. Und das 3. Buch Mose zeigt uns die Gemeinschaft mit dem heiligen Gott in der Anbetung. So, jetzt versteht man, das 3. Buch Mose ist effektiv das Herzstück der Tora. Und wir sehen auch, warum das so im Mittelpunkt steht. Das 3. Buch Mose wurde verfasst im Monat Nissan 02. Nicht wahr? Das Volk Israel zog aus, wenn wir von dort die neue Zeitrechnung beginnen zu zählen. Es ging ein Jahr, bis sie am Sinai die Stiftshütte vollendet hatten. Und dann kam der Monat Nissan, also genau ein Jahr nach dem Auszug aus Ägypten, das war ja auch im Monat Nissan. Das ist der Passa-Monat. Nissan oder Abib, das ist dasselbe. Und 2. Mose 40 hört also gerade auf am Ende dieses ersten Jahres. Und das 4. Buch Mose beginnt dann im 2. Monat des neuen Jahres. Und daraus folgt, logisch, das 3. Buch Mose umfasst gerade den Monat Nissan dazwischen. Also das erste Jubiläum der Befreiung aus Ägypten, das ist die Zeit, in der Gott all diese Dinge des 3. Buches Mose in Verbindung mit den Opfern offenbart und mitteilt. Und wir sehen, es ist ihm so wichtig, dass er aus dem Zelt der Zusammenkunft rief, Vayikra Adonai, und der Herr rief Mose. Für Gott ist das so wichtig. Und jetzt verstehen wir auch besser, warum der Herr Jesus in Johannes 4, Vers 23 sagt, auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Wir können das aufschlagen. Der Herr Jesus erklärt der samaritischen Frau am Brunnen das Thema Anbetung. Sie sollte wissen, wie ist das genau? Soll man Gott anbeten auf dem Berg Zion in Jerusalem oder, wie die Samariter sagen, auf dem Garizim? Und der Herr Jesus erklärt ihr in Johannes 4, Vers 23, es kommt aber die Stunde, oder Hora, Stunde oder Epoche. Es kommt aber die Epoche und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Das zeigt uns, wie wichtig für Gott dieses Thema ist. Und hier spricht er über eine ganz neue Epoche, die nun beginnt, weil der Messias selber gekommen ist, um all die Opfer im Alten Testament zu erfüllen. Und er sagt, das ist jetzt die Epoche, die Zeit der wahrhaftigen Anbeter. Was ist denn das Gegenteil von wahrhaftigen Anbetern? Unwahrhaftige? Lügnerische? Ja, das könnte man so meinen, aber das ist eben nicht so gemeint. Im Johannesevangelium haben wir das wiederholt, zum Beispiel In Johannes 6 spricht der Herr Jesus darüber, er ist das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Wahrhaftig ist dort aber der Gegensatz zu dem Manna, das eben nur eine bildliche Bedeutung hatte, hinweisend auf den Messias. Das war eine wunderbare Speise für die Wüstenwanderung, aber der Herr Jesus sagt, das Manna wies auf ihn, den Messias, hin. Und er ist das Brot aus dem Himmel, das wirklich Leben gibt, ewiges Leben. Also das wahrhaftige Brot heißt das eigentliche, das wirkliche Brot. Im Kontrast zu dem, was nur einen bildlichen Hinweis darstellte. Und das finden wir zum Beispiel auch später in Johannes 15, der Herr Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Ja, im Kontrast zu Israel, das in Psalm 80 als Weinstock beschrieben wird, das keine Frucht gebracht hat. Aber der eigentliche, der wirkliche, der wirklich Frucht bringt, das ist der wahre Weinstock, das wahrhaftige Brot. Und die wahren Anbeter, das sind die wirklichen Anbeter, die nicht nur symbolisch mit Tieren, die geopfert werden, anbeten, sondern die wirklich vor Gott kommen und darüber sprechen, was der Messias getan hat durch seinen Opfertod. Das ist die wahrhaftige Anbetung und die geschieht eben durch Geist und in Wahrheit, das heißt durch den Heiligen Geist geleitet, und das Leben muss in Ordnung sein. Ich war gerade vorhin in Johannes 4, hatte der Herr zu dieser samaritischen Frau gesagt, ruf doch deinen Mann. Ich habe keinen Mann. Recht hast du gesagt, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt. Sie war 5-mal verheiratet, regulär. Und der Mann, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Den hatte sie nicht geheiratet. Das war Konkubinat. Und das ist nichts. Konkubinat ist nichts. Vor Gott. Es ist Sünde. Aber das zählt nicht. Und darum sagt er, du hast gar kein Anrecht an diesen Mann. Du darfst ihn gar nicht berühren. Das ist nicht dein Mann. Ja, und da hat der Herr sie wirklich ins Licht gestellt. Und diese Frau geht nachher in die Stadt und sagt den Leuten, kommt her! Da ist einer, der hat mir alles erzählt, was ich nicht getan habe. Er hat gar nicht viel gesagt. Er hat einfach gesagt, 5 hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Aber sie wurde ins Licht Gottes gestellt. Und da lernte sie, was es heißt, eben wahrhaftig zu werden. Das Leben muss aufgeräumt sein, aber dann kann man einen Anbeter und eine Anbeterin werden. Ja, jetzt gehen wir zu diesen Opfern in 3. Mose 1 bis 7 und wollen zunächst aber die Bedeutung anschauen im Licht des Neuen Testaments. In Hebräer 9 und 10 wird uns das Opfersystem des 3. Buches Mose erläutert und wird erklärt, dass Jesus Christus durch sein ein für alle Mal dargebrachtes Opfer all diese Opfer erfüllt hat. Ich lese aus Hebräer 10. Und da wird alttestamentlich Psalm 40 herangezogen, wo der Messias prophezeit wird, dass er kommen würde, um die Opfer des 3. Buches Mose durch sein Opfer zu erfüllen. Ich lese Hebräer 10, Vers 3. Doch in jenen Opfern, das sind Opfer des Alten Testaments, ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Das sind nur Symbole. Darum, als er in die Welt kommt, spricht er, und jetzt wird aus Psalm 40 zitiert, Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt. Einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Also in diesem Zitat aus Psalm 40 wird deutlich gemacht, Schlachtopfer, Speisopfer, Opfer für die Sünde und Brandopfer, das war nicht das Eigentliche, was Gott wollte. Er hat es ja geboten und er rief. Psalm 40 sagt, hast du nicht gewollt? Ja, wenn einer meint, das sei der eigentliche Wille Gottes, diese Opfer mit Tieren, dann hat er es nicht verstanden. Es ist nicht das, was Gott gewollt hatte, sondern was er wollte, ist letztlich die Erfüllung durch den Messias, durch seinen Sohn. Aber Gott hat das geboten, aber es war nicht das Eigentliche. Und hier wird gesagt von dem Messias selbst, Schlachtopfer, Speisopfer hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Der Messias, der Sohn Gottes, sollte Mensch werden, damit er sterben könnte. Gott kann nicht sterben. Und darum musste der Sohn Gottes Mensch werden. Und dieser menschliche Leib, den Gott ihm bereitet hat, ermöglichte es ihm, schließlich am Kreuz als Opfer zu sterben und die Opfer des dritten Buches Mose zu erfüllen. Ich lese weiter. Vers 8. Während ihr vorher sagt, Schlachtopfer und Speisopfer und Brandopfer und Opfer für die Sünde hast du nicht gewollt, noch Wohlgefallen daran gefunden, die nach dem Gesetz dargebracht werden, also gemäß 3. Mose, sprach er dann, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das erste weg, damit er das zweite aufrichte. Das Opfersystem wird auf die Seite gestellt und das zweite wird aufgerichtet, das ist das wahre Opfer des Messias. Und weiter, durch diesen Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden wegnehmen können. Er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat, hat sich auf immer da gesetzt, zur Rechten Gottes, fortan wartend, bis seine Feinde hingelegt werden als Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er auf immer da die vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Jetzt ist allerdings etwas Auffälliges, wenn wir Psalm 40, wie das hier zitiert wird, vergleichen mit dem hebräischen Text. Schlagen wir Psalm 40 auf, im Original. Wortlaut. Da lese ich ab Vers 7. An Schlacht- und Speisopfer hattest du kein Gefallen. Ohren hast du mir bereitet. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust und dein Gesetz, deine Tora, ist im Innern meines Herzens. Ist aufgefallen, in Hebräer 10 wurde doch übersetzt, einen Leib hast du mir bereitet. Aber hier steht, Ohren hast du mir bereitet. Und ganz wörtlich steht hier sogar, nicht bereitet, die Fußnote der Elberfelder hat, wörtlich gegraben. Ohren hast du mir gegraben. Da könnte einer empört sagen, aber wie kann im Neuen Testament so frei übersetzt werden, einen Leib hast du mir bereitet, dabei steht hier etwas von Ohren und von Graben. Ja, wenn der Heilige Geist das so zitiert, dann muss das eine besondere Bedeutung haben. Und heute durch die Embryologie verstehen wir das wunderbar. Ich will ganz kurz erklären, wie ein Mensch entsteht. Also, da ist ein Einzeller der Frau. Das ist, man sagt, die Eizelle. Das ist ein Einzeller und das ist noch kein Mensch. Aber im Mutterleib wird diese eine Zelle vereinigt, sie vereinigt sich mit einer zweiten Zelle, und zwar einer Samenzelle des Vaters. Und die kommt und dringt dann durch die Membran, also durch die, kann man sagen, Haut, in die Zelle hinein Und dann passiert etwas. Dann verändert sich sofort die Membran. Und zwar so, dass sie abgeschottet wird. Es kann keine weitere Samenzelle eindringen. Nur diese eine. Und das Erbgut von diesen zwei Zellen wird gemischt. Und das ist ein neuer Mensch. Ein Einzeller ist das. Entstanden aus zwei Zellen. Ja, sind wir so eine Art Amöbe? Nein. Das ist das Denken der Welt. Von der Amöbe bis zu Goethe. Ja, das ist die Vorstellung der Evolution. Und was wir erlebt haben im Mutterleib, das war nicht eine Rekapitulation einer solchen Evolution, sondern natürlich waren wir am Anfang eine Zelle, aber das ist keine Amöbe. In der Amöbe steht im Erbgut, wie man eine Amöbe bauen muss. Das steht auf der DNA kodiert, mit einer chemischen Schrift aufgeschrieben. So wie bei jedem Krokodil steht dort im Erbgut, wie man ein Krokodil bauen muss. Und bei den Erbsen steht, wie man eine Erbse bauen muss im Erbgut. Also, ich meine, bei uns stand von Anfang an genau, wie man dich bauen muss. Ja, Augen, alles, Augenfarbe, Haarfarbe, der ganze Bau, die ganze Entwicklung, wie der Körper sich entfalten soll, alles programmiert. Ja, das steht in keiner Amöbe drin. Das sieht nur äußerlich sehr ähnlich aus, aber ist vollkommen etwas anderes. Das ist ein Mensch. Und dann, was geschieht nach ein paar Stunden? Diese erste Zelle, man nennt das eine Zygote, ein befruchtetes Ei. Die Zygote teilt sich, zwei Zellen. Und dann vier Zellen, 8, 16, 32, 64, und es bildet sich so ein Zellhaufen. Gibt es Leute, die sagen so, ja, das ist am Anfang nur, das ist kein Mensch, das ist nur so ein Zellhaufen. Und das kann man abtreiben. Nein, das ist nicht einfach ein Zellhaufen, das ist ein Mensch in Entwicklung, wohlverstanden. Und dann auch durch die ganzen 9 Monate, das ist ein Mensch in Entwicklung und man darf nicht, Menschen in Entwicklung darf man nicht töten. Nicht wahr? Ich bin auch ein Mensch in Entwicklung. Manche würden sagen, aber in Abwärtsentwicklung. Okay. Aber es ist allen klar, man darf Leute in Abwärtsentwicklung darf man nicht töten. Ja, und dann darf man Menschen in Aufwärtsentwicklung töten. Das geht schon gar nicht. Ja? Aber eben wie gesagt, dieser Zellhaufen und ganz in einer ganz frühen Phase bilden sich dann Furchen, tiefe Furchen. Früher hat man gemeint in der Evolutionslehre, das sind Kiemen. Die haben ein Fischstadium erreicht. Hat überhaupt nichts zu tun mit Kiemen. Das ist selbst von den Evolutionisten heute verworfen. Und da gibt es noch einige, die wissen das noch nicht, dass es schon längst passé ist. Aber es ist wirklich so gar nichts zu tun mit Kiemen. Aber aus diesen Furchen bilden sich die Gehörgänge. In einem ganz frühen Stadium. Ohren hast du mir gegraben. Das beschreibt gerade die Bildung des Leibes im Mutterschoß. Und etwas ganz Charakteristisches ist es, dass Gott in einer frühen Phase uns diese Gehörgänge bewirkt, damit wir Menschen werden können, die hören auf Gottes Wort. Ist doch wunderbar. Und der Herr Jesus sagt, Ohren hast du mir bereitet. Ja, aber das ist gleichbedeutend wie einen Leib hast du mir bereitet. Er kam in diese Welt, um im Gehorsam den Weg zu gehen bis nach Golgatha und all diese Opfer zu erfüllen. Und das Grandiose ist, wir haben gelesen in Hebräer 10, Vers 4, hat man das überlesen? Als er in die Welt kommt, spricht er. Und dann kommt das mit den Opfern. Hast du nicht gewollt, ein Leib hast du mir bereitet. Wann hat der Herr Jesus das gesagt? Ja, als er in die Welt kommt. Wann kam er in die Welt? Damals in Bethlehem. Natürlich, er wurde als richtiges Kind geboren, aber er war gleichzeitig der ewige Sohn. Er hat nie aufgehört, Gott zu sein. Und darum konnte er auch in diesem Moment sprechen und hat diese Worte aus Psalm 40 gesprochen. Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun, o Gott. Er kam in diese Welt in Bethlehem, wurde in Krippe gelegt, aber das Ziel war schließlich auf Golgatha zu sterben. Und er kam wirklich, um diesen Willen Gottes, diesen erklärten Willen Gottes, so zu erfüllen. Und zur Bedeutung der Opfer möchte ich eben auch noch hinweisen, Jesaja 53 ist ein ganz wesentliches Kapitel im Alten Testament, das uns zeigt, dass man schon alttestamentlich, lange bevor der Messias kam, verstehen konnte, was die Tieropfer bedeuten. Die alten Rabbiner haben Jesaja 53 auf den Messias bezogen und ich lese aus Jesaja 53, Vers 4. Doch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns ein jeder auf seinen Weg und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Da wird deutlich gemacht, die Opfer weisen auf den Messias hin. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren, und er tat seinen Mund nicht auf. Und schließlich, Vers 10 möchte ich noch erwähnen. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Es gefiel ihm, weil er nur so uns retten konnte. Es war schrecklich für den Vater. Aber es gefiel ihm, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird der Samen sehen, er wird seine Tage verlängern. Und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Hier wird gesagt, der Messias wird seine Seele als Schuldopfer stellen. Seele bedeutet auch Leben. Sein Leben einsetzen als Schuldopfer. Hebräisch Asham, das ist genau das Wort, das wir noch finden werden in 3. Mose 5. Das Schuldopfer heißt Asham. Und Jesaja 53 wendet also diesen Ausdruck direkt auf den Messias an. Er wird das Schuldopfer Asham sein und durch seinen Tod erfüllen. Das wirkliche Opfer. Und hier haben wir einfach die vorbildlichen Opfer. Wir machen jetzt 10 Minuten Pause. Wir fahren weiter mit den Opfern in 3. Mose, jetzt mit einer Übersicht. Das Brandopfer wird uns erläutert in 3. Mose 1. Da haben wir bereits gelesen. In 3. Mose 3 wird das Friedensopfer vorgestellt. 3. Mose 4 das Sündopfer. Und schließlich 3. Mose 5 das Schuldopfer. Jetzt fehlt ein Kapitel. 3. Mose 2 beschreibt das Speisopfer. Das ist ein unblutiges Opfer im Kontrast zu diesen vier genannten. Und das ist normalerweise ein Begleitopfer. Zusammen mit den blutigen Opfern sollte es dargebracht werden. Die Kapitel 6 und 7, die sind dadurch charakterisiert, dass es immer wieder heißt, dies ist das Gesetz des Brandopfers. Dies ist das Gesetz des Friedensopfers. Da werden ergänzende Erläuterungen gegeben zu den Opfern. Nicht einfach ein Anhang, so, sondern eben eine Ergänzung mit ganz wichtigen Erklärungen, die in den Kapiteln davor noch nicht genannt worden sind. Hier haben wir ganz grundsätzlich das levitische Opfersystem erläutert. Es gibt dann verschiedene spezielle Brandopfer, es gibt auch verschiedene spezielle Sündopfer, aber wenn man das einmal verstanden hat, hat man die Grundlage, um das ganz komplizierte Opfersystem der Tora zu verstehen. Und nun schauen wir uns das Brandopfer genauer an. Wir haben am Anfang die Verse 1 bis 9 gelesen. Da geht es darum, wenn das Brandopfer ein Opfer ist mit einem Stier vom Rindvieh. Dann soll es so und so und so dargebracht werden. Brandopfer heißt auf Hebräisch Olah. das kommt von Allah, hinaufsteigen. Ola heißt Aufsteigende. Es ist Femininum. Also aufsteigende Opfergabe. Ja? Oder wir können es auch übersetzen, aufsteigendes Opfer. Aber das Wort Opfer ist nicht drin. Es ist das Opfer, das aufsteigt vom Altar, dem Rauch, zur Ehre Gottes. Zur Verherrlichung Gottes steigt es empor. Das drückt das Brandopfer aus. Wir werden sehen, das ist das Opfer zur Verherrlichung Gottes. Immer wieder heißt es in 3. Mose 1, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. Also ein Opfer, das Gott ehrt und verherrlicht, zu ihm aufsteigt. Nebenbei gesagt, können wir gerade noch die Frage mit Jephtha, ich meine mit Jephthas Tochter, klären. Er hatte ein Gelübde abgelegt, ohne viel zu denken, und sagte, Herr, wenn du mir da hilfst, das Erste, was aus meinem Haus mir entgegenkommt, werde ich dir als Ola aufsteigen lassen. Und dann kam seine Tochter. Er ist entsetzt. Und die Tochter Jephthas, es war seine einzige Tochter, der hatte offensichtlich ein ganz schönes Verhältnis zu dieser Tochter. Kommt der Vater heim, die Tochter kommt ihm entgegen, es ist eine erwachsene Tochter. Die kommt ihm entgegen und sie sagt ihrem Vater, halte das ein, was du Gott gelobt hast. Und dann lesen wir, sie ging hinunter auf die Berge, die waren in Mizpah. Mizpah oder Mizpah heißt hebräisch Aussichtspunkt. Das war ein ganz hoher Punkt in den Bergen des heutigen Westjordanlandes. Und da ging sie eben von dort, von Mizpah, runter auf die tiefer liegenden Berge, um dort ihre Jungfrauschaft zu beweinen. Sie weint nicht darüber, dass sie jetzt sterben müsste, sondern sie will nicht heiraten, sondern ihr Leben dem Herrn zur Verfügung stellen. Dann kommt es, von den Bergen dort unten steigt sie danach hinauf, als Ola, ist weiblich, als Hinaufsteigende. Und dann heißt es, und so erfüllte Jephtha an ihr sein Gelübde. Ja, er hat sie aufsteigen lassen als Aufsteigende und dem Herrn hingegeben. So wurde das gelöst, eben durch die Wörter, die eben nicht das Wort Sewach enthalten, wie das beim Friedensopfer wäre es ein Problem gewesen. Sewach Shelamim heißt Schlachtopfer oder Schlachtung des Friedens. Aber er hat gesagt, ich werde sie aufsteigen lassen als eine Ola. Und so konnte sie hinaufsteigen und sich dem Herrn weihen. Ja, das nur so nebenbei. Im Griechischen, im Neuen Testament, wird das Brandopfer genannt Holokautoma. Das heißt, das ganz oder vollständig verbrannt werdende Opfer. Jetzt versteht man, Holocaust bedeutet ein Opfer, das völlig zur Ehre Gottes verbrannt wird. Nur für Gott ist. Niemand darf einen Anteil haben daran. Jetzt versteht man auch, warum ich eigentlich nicht so gerne vom Holocaust spreche. Ich benutze einfach das hebräische Wort Shoah. Das heißt Katastrophe. Das war die Shoah in der Zeit des Dritten Reiches, eine Katastrophe für das jüdische Volk. Aber das Wort Holocaust, das kann man eigentlich nur auf den Messias beziehen. Er ist die Erfüllung des Brandopfers. Dieser Ausdruck kommt vor in Hebräer 10, Vers 6, wo wir gelesen haben. Und dann eben halten wir nochmals fest, es ist das Opfer zur Verherrlichung Gottes, zum lieblichen Geruch dem Herrn oder dem Ewigen. Wenn man es ganz wörtlich übersetzt, Reach Nichoach Ladonai, dann heißt das zum Geruch der Ruhe für den Ewigen. 3. Mose 1, Vers 9, 13 und 17. Und dieser Ausdruck kommt zum ersten Mal vor bei Noah. Also auf Hebräisch sagt man übrigens Noach, das heißt Ruhe. Ja? Und Noach bringt nach der Flut Opfer dar. Und dann heißt es, Der Herr roch den lieblichen Geruch, den Reach Nichoach, kann man sagen, den Geruch der Ruhe. Ein Wortspiel mit Noach, das heißt Ruhe. Und Gott sagt, ich werde nie mehr eine Sintflut über die Erde bringen, eine weltweite Überschwemmung. Es ist, war ein, kann man sagen, ein Geruch, ein Opfer, das Gott völlig verherrlicht hat und sein Zorn war gestillt und Gott kann eben versprechen, nie mehr ein solches Gericht. Ja, und in diesem Sinn wird das eben auch hier wieder verwendet. Und es heißt dann auch, wer dieses da bringt, bringt es da, das Brandopfer, zum Wohlgefallen für ihn vor dem Ewigen. Vers 3. Ja, das macht klar, das ist das Opfer zum Wohlgefallen Gottes, zu seiner Verherrlichung. Es wird auch nie Sünde erwähnt in Verbindung mit dem Brandopfer. Ja, wofür ist denn dieses Opfer? Aber es heißt doch, wir haben das gelesen, um Sühnung zu tun für ihn. Vers 4. Aber es wird nichts gesagt von Sünden bekennen beim Brandopfer. Das kommt dann später. Aber im Zusammenhang mit Sünde und Schuldopfer. Aber hier nicht. Warum heißt es, um Sühnung zu tun? Ja, wir müssen zuerst mal klären, was heißt Sühnung. Lechaper alav. Chaper heißt ganz wörtlich zudecken. Das heißt, um über ihm zuzudecken. Sühnung bedeutet, der Sünder wird zugedeckt durch den Stellvertreter, so dass der Zorn Gottes, das Gericht Gottes, nicht ihn trifft, sondern den, der zudeckt. Das ist übrigens ganz schön, auch wieder bei der Sintflut. Gott sagt, die Arche, das war ja das Mittel, um dem Zorn Gottes zu entgehen. Die Arche soll Noah bauen aus Gopherholz, ein harzhaltiges Holz, und er soll es verpichen mit Kofer. Und Kofer, das hängt zusammen mit Chaper, Kafar, zudecken. Also dieses Mittel, das er da zur Verdichtung der Arche einsetzen musste, das ist das gleiche Wort, was in Hiob 33 übersetzt wird mit Sühnung. Der Messias sagt dort, ich habe eine Sühnung zustande gebracht, eine Sühnung gefunden. Das ist Kofer, das gleiche Wort wie dort. Also, das wurde so über die Arche gestrichen. Und nun, Noahs Familie war dann innerhalb der Arche. Und die Fluten der Sintflut, die kamen über die Arche. Die Arche wurde getroffen, aber die drin waren, die waren verschont. Und das erklärt den Gedanken der Sühnung. Gott ist heilig, er ist gerecht, er muss Sünde richten. Es geht nicht, dass er die Augen zudrückt, sonst wäre die Gerechtigkeit Gottes offen in Ewigkeit. Aber in der Ewigkeit wird niemand mehr sagen, warum hat Gott da nicht gehandelt? Er wird alles ahnden. Aber der Herr Jesus ist gekommen, um dazwischen zu treten, um uns zuzudecken. Er wurde getroffen vom Gericht, aber die, die bei ihm Zuflucht gesucht haben, die wurden zugedeckt. Das ist Sühnung. Und jetzt hier in 3. Mose 1 geht es ja nicht um den Gedanken der Sünde, sondern es geht darum, der Opfer, der muss seine Hände aufstützen auf das Opfer. Das habe ich heute Morgen bei der Stiftshütte erklärt. Das bedeutet Identifikation. Das Gewicht aufstützen, Samach heißt aufstützen. Das Gewicht der Person wird quasi auf den Stellvertreter übertragen. So wechseln die beiden. Und hier beim Brandopfer ist es, dieses Brandopfer zur Verherrlichung Gottes wird dem zugerechnet, der es darbringt. Also der das Brandopfer bringt, wird quasi zugedeckt von der Herrlichkeit des Opfers. So, dass Gott, wenn er ihn sieht, sieht er ihn im Brandopfer. Das heißt, ein Erlöster heute kann sagen, wenn Gott mich sieht, sieht er den Herrn Jesus. und seine Herrlichkeit, die er geoffenbart hat in seinem Opfer am Kreuz, das wird mir zugerechnet. Das ist der Gedanke von Epheser 1, Vers 7. Er hat uns angenehm gemacht in dem Geliebten. Man kann auch übersetzen, hat uns begnadigt in dem Geliebten, aber eben mit Fug und Recht, das griechische Wort angenehm gemacht in dem Geliebten. Die Herrlichkeit des Sohnes Gottes wird zugerechnet. Also das Johannesevangelium ist genau das Evangelium, das diese Seite zeigt. Im Johannesevangelium wird immer wieder betont, dass der Herr Jesus gekommen ist, um Gott zu verherrlichen. In Johannes 17, Vers 4 sagt er, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Ich habe das Werk vollbracht, welches du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und auch in Johannes 13 schon sagt er, dass jetzt der Sohn des Menschen verherrlicht ist und dass er eben Gott verherrlichen wird. Und das hat der Herr Jesus getan durch sein Opfer. Durch seine Hingabe am Kreuz wurde Gott so geehrt. Durch sein Gehorsam bis zum Letzten. Das war so zur Verherrlichung Gottes. Weil der Herr Jesus sich als Sohn Gottes so hingegeben hat, können wir heute klar erkennen, wer Gott ist. Ein Gott, der bereit ist, alles zu geben für Sünder. Das wäre nie sichtbar geworden, wenn es keinen Sündenfall gegeben hätte. Gott hat den Sündenfall nicht bestimmt. Das war die Bosheit, die der Mensch sich selber entschlossen hatte. Auch der Sündenfall des Satans war nicht von Gott programmiert. Das war die freie Entscheidung dieses Engels, der Nein sagen wollte gegen Gott. Die Katastrophe ist gekommen. Aber ohne diese Katastrophe wäre das nie sichtbar geworden, wer Gott ist. Und wie der Herr Jesus sich am Kreuz hingegeben hat für uns, das wäre nie sichtbar gewesen. Also Gott hat sich gerade dadurch uns geoffenbart und gezeigt, wie wir ihn nie hätten kennenlernen können. Theoretisch schon, aber zu sehen, dass Gott wirklich bereit ist, den Sohn zu geben, dass der Sohn bereit ist, wie Johannes 13 sagt, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebt er sie bis ans Ende. Und das war wirklich bis zum letzten Gehen. Ja, und so finden wir im Johannesevangelium diese Vollkommenheit des Herrn Jesus in seinem Opfer zur Verherrlichung, zur Ehre Gottes. Wer nicht genug reich war, um einen Stier zu bringen, ohne Fehl, wird betont. Er musste wirklich ein Bild sein von dem vollkommenen, perfekten Erlöser. Der durfte auch einen Widder bringen. Und auch da wird gesagt, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. Keine Abstufung. Und es gab natürlich in Israel auch Leute, die konnten einen Ziegenbock bringen, aber es gab Leute, die konnten weder Widder noch Ziegenbock bringen, weil sie zu arm waren. Die durften auch eine Taube bringen. Die Verse 14 bis 17 beschreiben das Brandopfer als Taube. Und auch da heißt es am Schluss, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. Das ist nicht ermutigend. Es gibt manchmal Gläubige, die denken, ja, ich kann das nicht so gut ausdrücken. Und es gibt Brüder, die können so schön beten und tief und echt, aber ich kann mich nicht so ausdrücken. Egal. Das sind vielleicht Brüder, die haben auch mehr Zeit gehabt, um sich mit dem Herrn zu beschäftigen und seine Herrlichkeit in seinem Wort zu entdecken. Aber man darf auch ein Taubenopfer bringen. Wenn wir das vergleichen mit einem Stier, das kostet heute so, sagen wir, 5.000 Schweizer Franken, ungefähr, können wir auch sagen, 5.000 Euro. Eine Taube ist nichts dagegen. Aber auch da heißt es, ein lieblicher Geruch dem Herrn. Es kommt nicht darauf an, dass wir besonders schön und tief beten können, aber das, was wir erkannt haben, das dürfen wir bringen. Und der Herr, der Vater, nimmt das mit Freuden an. Übrigens, wir haben in Vers 8 gelesen, dass da ja dieses Opfer, das Brandopfer, muss in Stücke zerlegt werden. Da muss gesondert der Kopf dargebracht werden, dann das Fett, haben wir in Vers 8 auch gelesen. und dann die Eingeweide, Vers 9. Und dann werden die Schenkel speziell erwähnt. Warum? Eben, weil wir als Anbeter, als die wahrhaftigen Anbeter, wir sollten Detailisten sein und nicht Grossisten. Die Grossisten, die gehen so mit großen Mengen um und das Einzelne, das ist gar nicht so interessant. Die große Menge ist wichtig. Die Detailisten, da geht es wirklich um das Einzelne. Und genau das ist es, was Gott möchte. Er möchte nicht, dass wir anbeten und sagen, wir danken dir für alles. Ja, was alles? Oder dass wir eben konkret sagen, was haben wir beim Lesen der Evangelien in dem Herrn Jesus entdeckt? Zum Beispiel der Kopf. Das ist der Sitz des Willens und der Entscheidung, ja? In Lukas 9, 51 lesen wir schon davon, wie der Herr Jesus sein Angesicht festsetzte, nach Jerusalem zu gehen. Und die folgenden Kapitel zeigen seinen ganzen Weg als einen Weg, der das Ziel hatte, letztlich nach Jerusalem zu gehen und für uns zu leiden. Nichts und niemand konnte den Herrn abhalten. Nicht einmal ein Petrus, der sagte, Herr, dies widerfahre dir nicht. Der Herr sagt, geh hinter mich, Satan. Du sinnest nicht auf das, was Gottes ist. Der Herr war bereit, diesen Weg zu gehen. Das ist der Kopf des Brandopfers darbringen. Aber dann heißt es das Fett. Und das ist so schön. Das Wort Fett im Hebräischen, es gibt da zwei Wörter. Das eine Wort, das auch bei den Opfern verwendet wird, ist Chelef. Und das wird in anderen Zusammenhängen gebraucht, um zu sagen, das Vorzüglichste. Der Pharao sagt in 1. Mose 46 zu Josef, die Brüder sollen in Ägypten das Beste des Landes Ägyptens bekommen. Das Beste auf Hebräisch, Chelef, das Fett des Landes Ägypten. Das Wort heißt wirklich das Beste. Und wenn also das Fett speziell erwähnt wird, dass man Gott verbrennen sollte auf dem Altar, das spricht von dem Besten, dem Vorzüglichsten. Wenn man den Herrn Jesus anschaut in den Evangelien, wie er bereit war, eben sich hinzugeben, dann sehen wir in allem, was er getan hat, nicht nur was er getan hat, sondern wie er es getan hat, sehen wir nur seine Vollkommenheit und seine Perfektion, seine Vorzüglichkeit. Wir in Liebe zu den Jüngern und in Liebe zum Vater bis zum Letzten ging. Dann die Eingeweide werden erwähnt. Nun, in Philipper 1, Vers 8, da spricht der Apostel Paulus über innere Gefühle. Und er benutzt im Griechischen wirklich das Wort splanchna, das heißt Eingeweide. Innere Gefühle wird ausgedrückt durch Eingeweide. Nun, wir wissen ja, wenn es einem auf den Magen schlägt, das hängt zusammen, wir haben ein fantastisches Nervensystem hier unten, nicht nur da oben. Es gibt so zwei Nervenzentren, das beginnt man erst so richtig zu entdecken in den letzten Jahren. Und darum hängt das eben sehr mit den Emotionen und Gefühlen zusammen, was da zu finden ist. Und da sehen wir eben diese Liebe des Herrn Jesus, die bereit war, alles zu tun, bis zum Letzten. Der Apostel Paulus konnte sagen in Galater 2, Vers 20, der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Aber dann werden auch die Beine speziell erwähnt. Aber aufgepasst, es ist hier hebräisch das Wort Kera. Die Elberfelder hat in der Fußnote Unterschenkel. Ja, aber ganz wörtlich heißt Kera von Kara, beugen, die Beuger. Das sind also die Unterschenkel, die man beugt beim Niederknien, ja? Und so sprechen hier die Beine ganz besonders von dem Knien. Das Gebetsleben des Herrn Jesus, besonders im Lukas-Evangelium, wo er vorgestellt wird als der vollkommene Mensch. 14 Stellen gibt es, das ganze Evangelium, wo wir sehen, wie der Herr Jesus betet. Diese Abhängigkeit vom Vater. Obwohl er der ewige Sohn war, hat er diese Stellung der Abhängigkeit eingenommen und im Psalm 109, ein messianischer Psalm, da sagt der Herr Jesus: Ich aber bin stets im Gebet. Aber in der Elberfelder ist stets, in der alten Elberfelder, kursiv gedruckt. Das bedeutet, das steht nicht im Hebräischen. Was steht? Lass es weg und lies: Ich aber bin Gebet. Sein ganzes Leben war Gebet und Verbindung mit dem Vater. Und wenn man eben diese Beuger, die Eingeweide, den Kopf und das Fett darbrachte vom Brandopfer, das ist eben der Detailist, der in der Anbetung zum Vater kommt und sagt, der Jesus konnte sagen am Grab von Lazarus: Ich wusste, dass du mich erhörst, weil ich alle Zeit das dir Wohlgefällige tue. Und zu den Feinden in Johannes 8 konnte er sagen: Wer von euch überführt mich der Sünde? Und keiner konnte etwas sagen. Den Jüngern sagte er in Johannes 4: Ich habe eine Speise, die ihr nicht kennet. Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Das sind diese Details, die wir entdecken können von seiner Vorzüglichkeit und seiner Entschiedenheit und seiner Hingabe. Wir kommen zum Friedensopfer, als zweites blutiges Opfer. Hebräisch heißt es Sevach Shlamim, oder ganz schön ausgesprochen Shlamim. Sevach Shlamim, Schlachtopfer. Shlamim ist Frieden in der Mehrzahl. Wir kennen das Wort Shalom, ja? Friede. Aber das Wort Shalom hat viel, viel mehr Bedeutung als nur Friede. Friede, Wohlfahrt, aber es spricht auch von Dank, Rettung, Gemeinschaft, Freundschaft, ist alles drin. Darum, wir können Sevach Shlamim übersetzen mit Friedensopfer, Dankopfer, Rettungsopfer, Wohlstands-, Gemeinschafts-, Freundschaftsopfer. Es wird manchmal auch genannt Sevach Todah, das heißt ein ausdrücklich Schlachtopfer des Dankes, Dankopfer. Im Neuen Testament wird es genannt einfach Thysia, Schlachtopfer. Und da muss man gut darauf achten. Manchmal kann Thysia heißen allgemein einfach ein Opfer. Aber sehr oft ist es ausgesprochen das Friedensopfer. Zum Beispiel 1. Korinther 10, Vers 18 wird von den Schlachtopfern, die gegessen werden, gesprochen. Das sind Friedensopfer. Denn dieses Opfer brachte man nicht einfach vollständig dar, wie das Brandopfer, das nur für Gott war. Beim Brandopfer drückt der Anbeter aus: Die Herrlichkeit des Herrn Jesus übersteigt unser Verständnis. Nur der Vater kann wirklich würdigen, was der Herr getan hat. Aber beim Friedensopfer, ein Teil durfte man selber essen. Und man durfte auch andere einladen, wie Elkanah mit Penina, Hannah. Und den Kindern kam er jährlich nach Shiloh. Die haben das Friedensopfer dort zusammen gegessen. Untereinander sollte Gemeinschaft da sein. Ich sage sollte, es gab ja ein Riesenproblem in der Familie. Aber es ist eben das Gemeinschaftsopfer. Und Gemeinschaft, was heißt das? Man freut sich an dem Gleichen. Ein Teil wird für Gott verbrannt, ein Teil darf man essen und andere essen mit. Das heißt also, wir haben Gemeinschaft, weil uns das Gleiche interessiert, das Opfer des Herrn Jesus, seine Person. So können wir Gemeinschaft haben mit dem Vater. Und er freut sich darüber, wenn wir zu ihm sprechen über seinen Sohn und über das, was wir in ihm gefunden haben. Nun, wenn man 3. Mose 3 liest, werden verschiedene Details dann erwähnt. Man muss ganz gesondert die Nieren da abtrennen und darbringen und dann auch den Fettlappen über der Leber. Was hat das alles zu bedeuten? Also da muss ich schon sagen, da lohnt es sich, Hebräisch zu lernen. Gerade für solche Sachen. Hebräisch ist eine Sprache, die, was die Wortherkunft anbetrifft, extrem durchsichtig ist. Also, wenn wir auf Deutsch sagen Stier, wer weiß auf Anhieb, wieso der Stier Stier heißt? Wir müssen Etymologie-Duden holen, ja? Und dann wird erklärt, wo das Wort herkommt und so. Aber so geht nicht. Im Hebräischen kann man fast alle Wörter auf Wurzeln zurückführen, aus drei Konsonanten. Und da setzt man AA dazwischen und dann ist es ein Verb. Also zum Beispiel Stier heißt Par, das kommt von der Wurzel Parar, P-R-R. Und das heißt niedertreten, annullieren. Ja, jetzt versteht man. Das Opfer des Stieres am Yom Kippur für die Priesterfamilie. In Hebräer 10 wird über den Yom Kippur gesprochen und dann heißt es, dass der Herr Jesus geoffenbart worden ist zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Das ist die Bedeutung des Stiers am Yom Kippur. Du wirst unsere Sünden niedertreten, steht in Micha 7. Und so sind die Wörter durchsichtig. Und das Wort Nieren in der Mehrzahl, Kelayot, das kommt von Kala, vollkommen sein. Also Kelayot, das sind die Vollkommenen. Ich erkläre jetzt nicht, warum die so heißen, aber da ist der Gedanke der Vollkommenheit da. Wenn die Nieren dargebracht wurden, in hebräischen Ohren, ganz neidigend denkt man an die Vollkommenheit des Messias. Und dann der Fettlappen über der Leber. Das ist so ein Netz, netzartige Fettgewebe, das über der Leber ist. Das ist ein wichtiger Schutz im Innenbereich des Unterleibes. Hat auch eine wichtige Funktion im Zusammenhang mit dem Immunsystem. Ja, aber jetzt Joteret al Hakavet. Joteret heißt das Übermaß. Und Kavet, Leber, das ist verwandt mit dem Wort für Herrlichkeit. Kann man natürlich alles erklären, warum Herrlichkeit mit Leber zusammenhängt. Wir haben zu wenig Zeit, um das zu tun. Aber der Fettlappen über der Leber, Joteret al Hakavet, spricht von dem Überfluss an Herrlichkeit. Und dann werden in 3. Mose 3, Vers 4 auch die Lenden erwähnt. Das ist ein Schreibfehler. Kessel. Kessel ist aber auch das Wort für Vertrauen. In Sprüche 3, Vers 26 wird von dem Vertrauen auf den Herrn gesprochen. Kessel, das ist das gleiche Wort wie Lenden. Merkt man, wie all diese Details des Opfers, die kann man so leicht auf den Herrn Jesus übertragen und eben auf sein Vertrauen, das auf den Vater bis zum Schluss, nicht wahr? Sogar am Kreuz, als er geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sagt der Herr nach Psalm 22, doch du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat und der mich Vertrauen fassen ließ an meiner Mutter Brüste. Von Mutterschoß an bin ich auf dich geworfen. Das ist dieses Vertrauen, das der Herr auch in seinem Sterben, in seiner Gottesverlassenheit, als er unsere Sünden trug, nicht verloren hat. Das sind alles Details, die wir so darbringen dürfen. Das Friedensopfer steht in besonderer Verbindung zum Lukas-Evangelium. Denn das ist das Evangelium des Friedens und der Gemeinschaft mit Gott durch Christus. Nur dort finden wir, dass der Herr Jesus am Kreuz dem Mitgekreuzigten sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. In die Gemeinschaft mit Gott. Der Sünder bekommt Frieden mit Gott. Das ist das Lukas-Evangelium. In keinem Evangelium geht der Herr Jesus so oft auf Besuch wie im Lukas-Evangelium. Es ist eben das Gemeinschaftsopfer. Und nur dort haben wir auch die Geschichte mit Zachäus, wo der Herr kommt und sagt, heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und dann widerfährt diesem Haus Frieden. Ja, das ist das Friedensopfer. Und so könnte man jetzt durch das ganze Lukas-Evangelium hindurchgehen und das wirklich so quasi Kapitel für Kapitel illustrieren. Dann das Sündopfer. Das heißt hebräisch einfach Chatat. Und Chatat ist einfach das Wort für Sünde. Also nicht Sündopfer, sondern einfach Sünde. Im Neuen Testament wird das umschrieben mit Perihamartias, für Sünde. Also Opfer für die Sünde, aber Opfer sagt man nicht, einfach für Sünde. Dieser Ausdruck kommt zum Beispiel auch in Römer 8, Vers 3 vor, wo es heißt, dass dem Gesetz Unmögliche tat Gott, indem er seinen Sohn sandte für die Sünde, Perihamartias. Das heißt, er sandte ihn als Sündopfer. Und dieses Opfer musste außerhalb des Lagers von Israel, außerhalb der Stiftshütte, geopfert werden. Warum? Weil es ein Sündopfer war. Und ein heiliger Gott kann mit Sünde keine Gemeinschaft haben. Da muss das Sündopfer, das eben zur Sünde gemacht wurde, indem der Sünder seine Hände aufstützte, seine Schuld bekannte, das unschuldige Tier wird identifiziert. Sieht man, das ist das Gegenteil vom Brandopfer. Dort wird die Herrlichkeit des Opfers dem Sünder zugerechnet, durch Identifikation. Und hier wird die Sündhaftigkeit des Menschen dem vollkommenen Opfer zugerechnet. Und darum muss es außerhalb des Lagers geopfert werden. Und darum musste der Herr Jesus auf Golgatha leiden, außerhalb der Stadt. Wie das Hebräer 13 sagt. Außerhalb der Stadt hat er für uns gelitten. Das Sündopfer steht in Verbindung mit Sünden, die man bekennen musste. Aber es legt die Betonung auf die Wurzel des Bösen. Woher kommt das Böse? Die Sünde in unserem Leben, von unserer sündigen Natur und eben dieses Perihamartias für die Sünde in der Einzahl betont eben speziell, dass der Herr Jesus für die sündige Natur in uns gestorben ist, die wir von Adam geerbt haben. In Römer 5, Abvers 12, die Sünde meint speziell die sündige Natur des Menschen. 2. Korinther 5, 21, Christus ist für uns zur Sünde gemacht worden. Er wurde mit uns identifiziert und Gott hat ihn gerichtet. Das weist besonders hin auf das Markus-Evangelium, wo wir den treuen Diener finden, der nur Gutes tat und dann die Boshaftigkeit des Menschen bringt ihn ans Kreuz. Aber das Markus-Evangelium betont, aber das war Sündopfer. Gerade für solch böse Menschen ist der Herr Jesus gestorben. Und dann haben wir noch das Schuldopfer in 3. Mose 5. Ascham. Schuld heißt das. Wir haben schon gesehen, Jesaja 53, 10 wendet das direkt auf den Messias an. Und jetzt, was ist der Unterschied? Ist eigentlich ganz einfach. Für viele scheint das so schwierig zu sein. Es ist ganz einfach. Wenn ich jemandem 100 Schekel gestohlen habe, dann musste ich kein Sündopfer bringen, sondern ein Schuldopfer. Warum? Weil ich durch diese Sünde einen Schaden angerichtet habe. Und bei diesem Opfer musste man die 100 Schekel zurückbringen, dem Geschädigten, und 20% dazu. Und dann das Schuldopfer. Also das Schuldopfer, da geht es darum, unsere Sünden haben einen Schaden angerichtet. Und der Herr Jesus ist auch für den Schaden gestorben, um alles gut zu machen. Beim Sündopfer wird der Ursprung mehr betont. Woher kommt das Böse? Aus der sündigen Natur. Da entstehen die bösen Taten. Aber böse Taten bewirken Schaden. Und auch für diese Schuld ist der Herr Jesus gestorben. Im Psalm 69, 4, ein messianischer Psalm, da sagt der Herr Jesus, was ich nicht geraubt habe, muss ich alsdann erstatten. Dieses Opfer ist so ein Trost für Gläubige, die sich manchmal quälen, noch Jahre nach der Bekehrung. Ich würde alles geben, wenn ich das wieder ungeschehen machen könnte. Und es gibt Dinge, die können wir nicht mehr reparieren. Das ist klar. Es ist bekannt, es ist vergeben, aber man kann den Schaden nicht mehr rückgängig machen. Man denke auch, was an Familien kaputt gegangen ist und dann wieder verheiratet und so weiter. Man kann nicht mehr reparieren, das geht nicht. Aber der Herr Jesus ist sogar für den Schaden gestorben. Und in der Ewigkeit werden wir einmal zurückblicken und sagen, alles ausgelöscht. Und alle Menschen, die das Opfer des Herrn Jesus angenommen haben, die werden über alles, über das Letzte hinweggetröstet werden. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Es wird nichts mehr bleiben, wo man denkt, oh. Nein, wirklich alles in Ordnung gebracht. Das ist so entlastend, wenn man versteht, was das Schuldopfer bedeutet. Und da wird in 3. Mose 5,5 ausdrücklich gesagt, aber der Sünder muss genau bekennen, was er getan hat. Das ist das Matthäusevangelium. Nur dort ruft die Volksmenge vor Pilatus, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Wir sind bereit, die Konsequenzen unserer Taten zu tragen. Wer kann das? Wer kann die Verantwortung übernehmen? Schrecklich, nicht wahr? Aber das Matthäusevangelium erklärt, und der Herr Jesus ist auch gestorben für diesen Schaden. Und jeder, der dort geschrien hat und später zur Umkehr gekommen ist, auch diese Schuld wurde ausgelöscht. In Joel 4, letzter Vers, da sagt Gott, und ich werde sie von dem Blute reinigen, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. Auch dafür ist der Herr gestorben. Das Werk Christi macht allen Schaden gut. Und wenn ich noch 3 Minuten benutzen darf für das Speisopfer, dafür sollte man 1,5 Stunden mindestens haben. Es war unblutig, aus Feinmehl. Jesaja 4, Vers 2, der Herr Jesus wird genannt, der Messias wird genannt, die Frucht der Erde. Da sehen wir, was das ist, die Frucht der Erde, Weizenfeld. Er ist als wirklicher Mensch hier aufgewachsen, aus dürrem Erdreich, sagt Jesaja 53. Aber es ist Mehl, nicht einfach Körner. Alles gemahlen. Wenn man nur die Körner hat, denkt man, oh, was ist da drin? Vielleicht gibt es da irgendwelche Eier drin von Insekten, irgendwelche Verunreinigungen, aber es ist Feinmehl. Und es zeigt die Vollkommenheit des Herrn Jesus in seinem Leben. Es ist unblutig. Das spricht ganz besonders von seinem Leben von 33 Jahren. Aber gut, es wurde dargebracht zusammen mit blutigen Opfern. Und dieses Leben hat eben letztlich geführt zu seinem Opfer auf Golgatha. Es wird gesagt, dass es mit Öl gesalbt werden musste. Ja, der Messias oder griechisch Christus, das bedeutet der Gesalbte, der mit dem Heiligen Geist Gesalbte. Aber es wird auch gesprochen vom Speisopfer gemengt mit Öl. Der Herr Jesus wurde als Mensch gezeugt durch den Heiligen Geist. Matthäus 1, Vers 20. Das ist ausgedrückt gemengt mit Öl. Und dann musste man Weihrauch darauf legen. Dieser Wohlgeruch spricht von dem Wohlgefallen für Gott in seinem ganzen Leben. Ja, Jesus kam in diese Welt. Man muss sich vorstellen, in der ganzen Menschheitsgeschichte vorher, jeder Mensch hat Gott verunehrt durch Gedanken, durch Taten. 1. Mose 6, und Gott sah, dass die Bosheit des Menschen groß war und das Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse von Jugend auf. Und jetzt kommt ein Mensch in diese Welt und all sein Denken, Sprechen und Handeln ist alles nur vollkommen. Was muss das gewesen sein für Josef und für Maria? Ein Kind hat immer richtig gehandelt. Die anderen waren manchmal schwierig, wie das so ist mit Kindern. Aber eins war immer vollkommen und vollkommener als die Eltern. Das war menschlich gesprochen auch noch etwas ganz Spezielles, ja? Aber dann auch diese 3 Jahre seines öffentlichen Dienstes. Schon am Anfang, der Himmel öffnet sich und die Stimme kommt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und auch gegen Ende seines Lebens auf dem Berg der Verklärung wieder diese Stimme. Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das drückt sein vollkommenes Leben aus. Und in Epheser 5, Vers 2 heißt es, dass wir Nachahmer Gottes sein sollen als geliebte Kinder. Und dann wird von Christus gesprochen, der uns geliebt hat. Und der Text sagt, dass er sich hingegeben hat als Schlacht, als Gabe und Schlachtopfer Gott zum lieblichen Wohlgeruch. Gabe, Schlachtopfer. Schlachtopfer ist das Speisopfer speziell, das Friedensopfer speziell. Und Gabe, Prosphora im Griechischen, das ist der Ausdruck für das Speisopfer. Also sehen wir, das Neue Testament wendet das Speisopfer, es dort auch das Friedensopfer, direkt auf den Herrn Jesus an. Also es drückt das vollkommene Leben des Messias aus, wie es uns dargestellt wird in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Ja, und so soll das uns Mut machen, uns noch mehr mit dem Herrn Jesus zu beschäftigen, auch gerade über die Evangelien. Und so können wir zu richtigen Detailisten werden. In der Anbetung des Vaters und des Sohnes selbst. Ja. Andreas?